Herzlich willkommen bei Glaube ist fragwürdig. Heute sprechen wir über eine Frage, die sich wahrscheinlich schon viele gestellt haben, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Das sogenannte Schweigen Gottes. Wie kann es sein, dass Menschen, die auf der Suche sind, die vielleicht sogar probeweise beten und nach Gott fragen, berichten, dass einfach nichts zurückkommt? Genau darüber wollen wir heute mit einem prominenten Gast sprechen, Professor Dr. Paul Moser. Bevor wir aber richtig ins Thema einsteigen, möchte ich ihn kurz vorstellen. Paul, du giltst als einer der einflussreichsten amerikanischen Philosophen der Gegenwart, gerade wenn es um Erkenntnistheorie und Religionphilosophie geht. Nach deiner Promotion 1982 wurdest du Professor an der Loyola University in Chicago und bist letztes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Du hast viele spannende und lesenswerte Bücher geschrieben und dein neuestes Buch, das im September diesen Jahres erscheint, heißt God on Trial, Testing for the Divine. Also Gott auf dem Prüfstand oder auch Gott vor Gericht. Gibt es das Göttliche wirklich? Und dieses Buch soll für uns heute im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns wirklich sehr, mit dir darüber reden zu dürfen. Lass uns deshalb gleich beginnen, indem wir uns nochmal den Titel deines neuen Buchs anschauen, Gott vor Gericht. So. Das ist natürlich provokant und klingt für viele Ohren sicher erstmal nach einer ziemlichen Anmaßung. Meine erste Frage wäre daher ganz direkt, wer ist in diesem Prozess denn der Richter und wer der Angeklagte? Und warum denkst du, ist ein solcher Prozess überhaupt wichtig?
Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und deine Einstiegsfrage ist ganz ausgezeichnet, denn sie führt uns direkt zum Kern der Sache. Denn wenn wir in die biblischen Texte schauen, dann sehen wir dort etwas ziemlich Überraschendes. Wir sehen, dass Gott selbst ein klares Ziel hat. Er möchte etwas beweisen, etwas bewirken. Von Anfang an, so wird es beschrieben, war Gottes Absicht, dass Menschen nach einem bestimmten moralischen Ideal leben. Einem Ideal, das wir als Güte oder Gerechtigkeit bezeichnen würden. Gott sucht also Menschen, die diese Gerechtigkeit in ihrem Leben auch tatsächlich sichtbar machen. Das ist für ihn keine rein theoretische oder intellektuelle Angelegenheit. Er ist kein Philosoph, der sich in seinem Sessel zurücklehnt und nur über Konzepte nachdenkt. Nein, er wird als ein lebendiger und handelnder Gott beschrieben, für den der moralische Charakter eines Menschen von höchster Bedeutung ist. So, und was passiert nun in der Geschichte? Wir sehen immer wieder, dass Gott frustriert ist, wenn Menschen sich entscheiden, diesem Ideal nicht zu folgen. Und dann macht er einen erstaunlichen Vorschlag. Er sagt sozusagen, in Ordnung. Lasst uns das klären. Ich möchte euch zeigen, dass ich gerecht bin. Lasst uns die Sache vor Gericht bringen. In alten Texten wie Jesaja 43 zum Beispiel lädt Gott die Menschen regelrecht dazu ein und sagt, bringt eure Argumente vor. Lasst uns die Sache verhandeln. Gott stellt sich dort also selbst zur Überprüfung. Natürlich muss ein solcher Test fair sein. Der Test muss zu dem passen, was überhaupt geprüft wird. Wir würden Gott ja auch nicht darauf testen, ob er ein guter Basketballspieler ist. Das wäre absurd. Wir müssen ihn anhand dessen prüfen, was er zu sein beansprucht. Ein Wesen von vollkommener moralischer Güte. Und das bringt uns direkt zurück zur Frage des Atheisten. Wo ist Gott? Ich sehe ihn nicht. Die Gegenfrage, die sich daraus ergibt, lautet, suchen wir denn überhaupt am richtigen Ort nach ihm? Gott hat uns nämlich ziemlich genau gesagt, wo wir suchen sollen. Sein großer Plan war es, von Anfang an die Menschheit in einer Art Familie zu versammeln, eine Gemeinschaft, die auf gegenseitiger Güte basiert. Ich nenne das gerne eine heilige Partnerschaft. Im Griechischen gibt es dafür das Wort Koinonia. Und jetzt kommt der Punkt, den viele für das bestgehütete Geheimnis halten. Wie zeigt Gott seine absolute Güte und Gerechtigkeit? Hier die Antwort. Er tut es durch etwas, das wir Selbstaufopferung nennen. Im Römerbrief wird das so erklärt, dass Gott seine Gerechtigkeit durch ein versöhnendes Opfer bewiesen hat. Das ist wichtig, denn es definiert den Rahmen für den Gott, über den wir hier sprechen. Man kann nicht einfach das Wort Gott in den Raum werfen und erwarten, dass er irgendwann auf Abruf erscheint. Wir müssen uns, und das ist sehr wichtig, mit diesem spezifischen Charakter des biblischen Gottes befassen, um wirklich weiterzukommen. Der Kern ist also, Gott hat das Ziel, Menschen in einer Partnerschaft vollkommener Güte zu vereinen. Und die zentrale Frage lautet, wie kann Gott gerecht sein, wenn er selbst in Jesus gekreuzigt wird? Der Apostel Paulus sagt, genau das ist der springende Punkt. Wenn man das nicht versteht, versteht man Gott nicht.
Das ist ein interessanter Gedanke. Wenn ich dich also richtig verstehe, sagst du, dass dieser ganze Prozess von Gott selbst gewollt und initiiert ist. Aber das wirft natürlich sofort die nächste Frage auf. Warum sollte sich ein allmächtiges Wesen überhaupt vor uns Menschen rechtfertigen müssen?
Ja, eine sehr gute Frage. Und die Antwort ist überraschend einfach. Weil Gott niemanden zwingt. Er will keine Roboter und keine Marionetten. Er versucht, Menschen für sich zu gewinnen, sie anzuziehen. Im Englischen gibt es das schöne Wort to woo, also werben. Es ist ein wohlwollendes Einladen, völlig frei von Zwang. Gott zeigt seine Güte in der Hoffnung, dass eine Person sich aus freien Stücken auf ihn zubewegt, als ein Partner, der ihm in Vertrauen und Liebe begegnet. Deshalb stellt er sich selbst zur Überprüfung, damit die Menschen seine Güte sehen und freiwillig Teil dieser Gemeinschaft, dieser Koinonia, werden wollen. Aber wie macht er das? Wie kann man das erfahren? Hier geht es nicht um komplizierte und verkopfte Argumente, Gott geht einen viel tieferen Weg. Er will sich uns direkt offenbaren, sodass wir seine Gegenwart erfahren und von ihm persönlich bewegt werden können. Der Apostel Paulus erklärt im Römerbrief, wie das funktioniert. Die entscheidende Antwort finden wir in Kapitel 5, Vers 5. Dort sagt er, dass der Glaube an Gott uns nicht enttäuscht, weil, und das ist jetzt der springende Punkt, die Liebe Gottes direkt in unseren Herzen spürbar wird. Das ist sozusagen der Kern der ganzen Sache und er wird von vielen leider übersehen. Gott zeigt uns seine Liebe und gibt uns damit einen überzeugenden persönlichen Beweis für sich selbst. Und hier ist dieses oft übersehene Geheimnis, das klar in Galater 5 beschrieben wird. Gottes Beweis, seine Selbstdarstellung, findet sich in den Qualitäten, die als Frucht des Geistes bezeichnet werden. Was gehört dazu? Dinge, die wir alle als zutiefst gut erkennen. Liebe, eine tiefe Freude, ein innerer Frieden, Geduld, auch wenn es schwerfällt, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind keine bloßen Tugenden für ein nettes Leben. Nein, das sind die lebendigen Charakterzüge Gottes selbst. Wenn man damit konfrontiert wird, begegnet man dem moralischen Wesen Gottes. Das ist ein heiliger Moment. Hier zeigt sich Gott direkt und fragt, und jetzt, was ist deine Antwort?
Okay, danke. Viele unserer skeptischen Zuhörer fragen sich nun vielleicht, aber wenn es Gott gibt, ja, warum gibt es dann keinen klaren, objektiven Beweis wie in der Wissenschaft? Du selbst lehnst ja die traditionellen Gottesbeweise als eine Art unzureichenden Zuschauerbeweis ab. Kannst du mal erklären, was an diesen Argumenten aus deiner Sicht nicht stimmt und warum sie einen Suchenden oft nicht überzeugen?
Aber gerne. Gott ist eben nicht so oberflächlich, wie wir es manchmal sind. Er lehnt sich nicht einfach zurück und sagt, hier ist ein kleines Rätsel für euch, gibt es mich oder nicht? Gott meint es nämlich ernst damit, gut zu sein. Und er möchte, dass sein Volk ebenfalls gut, ja sogar vollkommen wird. Es geht ihm also um viel mehr als nur die richtige Antwort auf eine Quizfrage. Das wäre zutiefst oberflächlich, wenn jemand sagen würde, toll, ich habe die richtige Antwort, Gott gibt's und jetzt lebe ich einfach weiter wie bisher. Nein, Gottes Ziel ist es, uns in eine vertrauensvolle Partnerschaft mit ihm zu führen und uns zu vervollkommnen. Deshalb wird der Beweis für ihn sehr sorgfältig und zielgerichtet gegeben. Gott geht nicht nachlässig mit Hinweisen auf seine Existenz um. Aus diesem Grund verbirgt er sich manchmal. wenn ich nicht bereit bin, den Beweis anzunehmen, wenn ich ihn vielleicht sogar missbrauchen würde, dann wird sich Gott verbergen. Und dieses Verbergen Gottes ist sogar ein zentrales Thema in der Bibel. Jesus dankt seinem Vater sogar dafür, dass er seine Wege vor den Weisen und Klugen verbirgt, sie aber den einfachen Herzen offenbart. Gott will sich eben nicht selbst trivialisieren oder banalisieren lassen. Wenn Leute also sagen, ich wünschte, Gott würde mir einen Beweis geben, dann sollten wir fragen, okay, welche Art von Beweis wollst du denn? Denn, um fair zu sein, muss der Beweis zu Gott passen. Man kann nicht Gott spielen und sagen, Gott, spring mal durch diese Reifen für mich und gib mir $1 Million. Nein, die Forderung muss Gott ehren, sie muss zu seinem Charakter passen. Man könnte aber zu Gott sagen, schau Gott, wenn du dich in deiner Güte zeigst, dann werde ich darauf reagieren. An diesem Punkt müssen wir innehalten und uns ehrlich fragen, was suche ich eigentlich? Denn man kann hier nicht schummeln. Die Antwort finden wir klar im Neuen Testament. Gott gibt sehr wohl überzeugende Hinweise auf seine Realität. Aber man muss eben am richtigen Ort suchen und nach dem richtigen Gott. Nicht nach einem falschen Gott, der so oberflächlich ist wie wir manchmal selbst.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann läuft es auf eine noch tiefere Frage hinaus. Dürfen wir als Menschen überhaupt die Bedingungen diktieren, unter denen sich ein vollkommenes Wesen beweisen muss? Das Kernproblem wäre dann vielleicht gar nicht der Mangel an Beweisen, sondern die Frage, wer hier eigentlich den Maßstab setzen darf.
Genau, sehr guter Punkt. Wer darf hier bestimmen? Wir Menschen sind sehr gut darin, Gott zu spielen, besonders wenn wir ein bisschen Bildung genossen haben und denken, wir wüssten alles besser. Ehe man sich versieht, erklären wir Gott, durch welche Reifen er zu springen hat. Das ist für mich das Kernproblem. Wer setzt den Maßstab? Und wenn man es so formuliert, wird die Antwort doch eigentlich klar. Dürfen wir als schwache, begrenzte, oft unwissende Menschen den Maßstab setzen? Oder sollte das nicht ein vollkommen liebender, allwissender Gott tun? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Es liegt bei Gott. Er ist derjenige, der rechtfertigt. Er ist der, der zeigt, was Gerechtigkeit ist. Und er tut es durch Jesus und durch seine Auferstehung. Deshalb sind die Kapitel 3 und 8 des Römerbriefes auch so entscheidend. Paulus spricht genau dieses Thema an und es ist erstaunlich, wie sehr das die meisten Christen ignorieren, ganz besonders in der Religionsphilosophie.
Okay, lass uns genau da mal einen Schritt weitergehen. Du sprichst in deinem Buch von einem personifizierenden Beweis, bei dem der Mensch selbst zum Beweisstück wird. Das klingt spannend, aber für viele vielleicht auch etwas abstrakt. Kannst du das mal an einem konkreten Beispiel erklären? Wie sieht ein Leben aus, das zu einem Beweis für Gottes Charakter wird?
Danke, das führt uns genau zu dem Punkt, den ich ansprechen möchte. Gott hat uns seine Güte auf verschiedene Weisen gezeigt. Durch unser Gewissen, unsere moralische Erfahrung, durch die selbstlose Liebe anderer Menschen, durch das Beispiel von Jesus und durch die Frucht des Geistes in den Menschen um uns herum. Nachdem Gott all das immer wieder getan hat, stellt sich die entscheidende Frage, wie reagieren wir darauf? Hier ist der Apostel Paulus wieder sehr klar. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth sinngemäß: Ich brauche keine Empfehlungsschreiben. Ihr seid mein Empfehlungsschreiben. Euer Leben ist der Brief Christi, geschrieben durch das, was der Herr in euch getan hat. Das ist entscheidend. Was Paulus hier beschreibt, nenne ich Gegenseitigkeit. Zuerst handelt Gott, er zeigt uns seine Liebe. Und dann in Römer 12 sagt Paulus, angesichts dieser großen Barmherzigkeit Gottes, gebt euch selbst als ein lebendiges Opfer für Gott hin. Was verlangt Gott also von uns? Nun ja, im Grunde alles. Unser ganzes Selbst. Nicht nur unsere klugen Gedanken. Nicht, schau, wie schlau ich bin, ich kann ein gutes Argument formulieren. Nein, Gott will uns ganz und gar mit derselben Art von Hingabe und Aufopferung, die er uns in Jesus vorgelebt hat, Es geht darum, dieselbe Gesinnung zu haben wie Jesus, der sich selbst zurücknahm und aus Liebe gehorsam war. Gott erwartet von uns also dieselbe Art der Selbsthingabe. Das ist der Kern des Glaubens, sich Gott in völliger Hingabe zurückzugeben, so wie Jesus es für uns getan hat. Wenn man nicht zu dieser Art von Selbstaufopferung bereit ist, tja, dann wird es nicht funktionieren. Es geht nicht darum, einfach nur an eine Botschaft zu glauben und das war's. Nein, wir sollen seinem Bild ähnlich werden wollen, Partner an seiner Seite sein in dieser Haltung der Selbstaufopferung. Und wenn das geschieht, was passiert dann? Dann wird dein Leben und meins zum Beweis für Gottes Realität und Güte, denn seine Kraft hat uns dorthin gebracht.
Danke, aber das führt direkt zur nächsten Frage. Warum? Um alles in der Welt ist Gott so anspruchsvoll. Warum verlangt er, dass wir uns sozusagen selbst aufgeben, um für ihn zu leben? Mit Jesus zu sterben, um mit Jesus aufzuerstehen? Warum dieser radikale Weg?
Der Kern der Sache ist etwas, das ich ein Machtaustausch nenne. Auf der einen Seite haben wir diesen Gott mit seiner einzigartigen Kraft, der selbstlosen, gerechten Liebe, sichtbar in Jesus, spürbar in unserem Gewissen. Und auf der anderen Seite sind wir. Warum ist der Weg so schwer? Warum nicht einfach ein nettes Picknick am Strand, bei dem Gott sagt, »Hallo, sind wir nicht alle wunderbar?« Nein, das Problem ist ein fundamentaler Machtkonflikt. Gott hat diese einzigartige, gute Kraft der gerechten Liebe und wir haben sie von Natur aus nicht. Wir sehen das von Anfang an, als Adam und Eva Gott misstrauen. Sie stimmen dem Verführer zu und denken, vielleicht enthält Gott uns etwas Gutes vor. Können wir seiner Güte wirklich vertrauen? Was Gott also braucht, ist ein Machtaustausch. Er muss unsere ungerechte, egoistische Macht durch seine gerechte, liebende Macht ersetzen. Und das geschieht nur, wenn wir bereit sind, unsere eigene Macht abzugeben, um für seine Macht zu leben. Das ist das zentrale Thema der eigennützigen Macht in uns abzusterben, damit Gottes Macht uns erfüllen kann. So werden wir zu Kindern Gottes, die in allem von seinem Geist angetrieben werden.
Aber könnte ein Kritiker da nicht einwenden, wenn der Beweis so stark an eine persönliche, subjektive Erfahrung der Verwandlung geknüpft ist, wie können wir dann sicher sein, dass es sich nicht um eine rein psychologische Erfahrung handelt, um Wunschdenken oder eine selbstgeschaffene Illusion, anstatt um die reale Erfahrung eines realen Gottes?
Ja, eine sehr gute und wichtige Frage. Und es gibt eine gute Antwort darauf. Erstens, wenn ich mir eine Religion ausdenken würde, wäre das Christentum das Letzte, worauf ich käme. Ich will es einfacher haben. Ich will das Picknick am Strand. Der christliche Weg ist aber viel zu kontraintuitiv, um bloßes Wunschdenken zu sein. Aber noch wichtiger, Gott selbst versichert uns, dass es nicht nur unser Wunschdenken ist, indem er uns immer wieder moralisch herausfordert. Selbst wenn wir es gerade nicht wollen, meldet sich Gott in unserem Gewissen und durch die Begegnung mit selbstloser Güte und sagt sozusagen, lass uns hier neu anfangen. Du bist gestolpert, du warst egoistisch, aber wir fangen neu an. Gott ist also in unserer moralischen Erfahrung lebendig und fordert uns heraus, Menschen der Liebe, Freude und des Friedens zu sein. Menschen, die die Charakterzüge Gottes widerspiegeln. So wissen wir, dass es echt ist, weil Gott sich selbst beglaubigt, indem er sich zeigt, oft, gerade dann, wenn wir ihn nicht haben wollen. Dann kommt Gottes moralische Aufforderung, zum Beispiel unsere Feinde zu lieben.
Okay, du sagst also, der Suchende muss zumindest die Bereitschaft mitbringen, sich von Gott, wenn es ihn denn gibt, grundlegend verändern zu lassen. Für einen Skeptiker klingt das wahrscheinlich seltsam, muss ich also zuerst an Gott glauben, bevor ich einen Beweis bekommen kann? Das klingt irgendwie krumm.
Ein sehr guter Punkt. Nein, so ist es nicht. Gott gibt uns zunächst nur einen Schimmer davon, wer er ist. Eine Ahnung. Denk daran, er will uns nicht zwingen. Er macht uns nicht zu seinen Marionetten. Das würde uns nur verbittern. Wenn Gott jemanden zwingt, wird dieser Mensch Gott hassen. Das ist das Letzte, was Gott tun wird. Er arbeitet eher mit anfänglichen Anstößen. Er zeigt sich auf eine Weise, die nicht zwingt, sondern einlädt, umwirbt, vielleicht sanft in eine andere Richtung lenkt. Und die entscheidende Frage ist, was machen wir damit? Hier zeigen wir, wer wir wirklich sind und was uns wichtig ist. Wenn wir es ignorieren, sagen wir damit, dieses ganze Gerede über Liebe, Frieden, Vergebung, das ist mir egal. Naja, dann wird Gott sagen müssen, okay, diese Person ist noch nicht bereit. Er muss vielleicht warten, bis wir noch ein paar Mal gegen eine Wand gelaufen und zusammengebrochen sind und dann vielleicht werden wir sagen, vielleicht sollte ich das doch in Betracht ziehen. Es muss also freiwillig sein. Gott will eine freiwillige Partnerschaft in seiner Güte. Das bedeutet, wir müssen unseren Willen einsetzen. Und oft wollen wir das einfach nicht.
Du argumentierst ja, dass nicht unser intellektueller Zweifel das Haupthindernis ist, sondern unser willentlicher Widerstand. Aber viele Skeptiker würden jetzt erwidern, falsch, ich bin absolut offen dafür, überzeugt zu werden, aber ich sehe und erlebe einfach nichts von Gott. Was also meinst du genau mit diesem Widerstand?
Wenn Leute sowas zu mir sagen, frage ich an diesem Punkt für gewöhnlich, plagt sie jemals ihr Gewissen? Gibt es diese Momente, zum Beispiel mitten in der Nacht, in denen sie sich Dinge fragen wie, war ich zu schroff zu dieser Person, zu unhöflich oder gemein? Oft lautet die Antwort, ja, so war es. Die entscheidende Frage ist dann, was machen sie damit? Leugnen sie es? Reden sie sich ein, die Person hätte es verdient? Die meisten Menschen kennen nämlich diese Momente der Gewissensprüfung. Dann ist es, als würde Gott sie anstoßen und fragen, denk mal über dein Verhalten nach. Häufig ignorieren wir das, aber wenn wir uns einer solchen moralischen Herausforderung stellen, begegnen wir Gott bei der Arbeit in unserem Leben. Deshalb überzeugt mich der Satz, ich habe noch nie einen Beweis gesehen, einfach nicht. Die Frage ist doch, haben wir am richtigen Ort gesucht? Meistens lautet die Antwort nein. Die Leute suchen nach spektakulären Zeichen am Himmel. Aber haben sie dort gesucht, wo man Gott wirklich erwarten würde, in der moralischen Tiefe eines Lebens? Haben sie sich gefragt, worum geht's hier eigentlich und wo stehe ich in Bezug auf Güte, Geduld und Liebe? Die Aufforderung, deine Feinde zu lieben, das haben ihnen ihre Lehrer wahrscheinlich nicht beigebracht. Genau das könnte der lebendige Gott sein, der in ihrem Leben am Werk ist.
Gut, aber was würdest du jemandem sagen, der diesen Weg ehrlich ausprobiert, der betet, offen ist, bereit ist, sich zu verändern, aber trotzdem keine Antwort von Gott erhält? Ist das zwangsläufig ein Zeichen für verborgenen Widerstand? Das könnte ja schnell wie eine Schuldzuweisung klingen.
Naja, ich müsste erst mal wissen, was die Person mit Antwort von Gott meint. Ich vermute stark, dass diese Person in ihrem Leben schon unzählige Hinweise auf Gott gesehen, sie aber nicht als solche erkannt hat. Ich würde mich also mit dieser Person hinsetzen und sehr konkret werden. Okay, reden wir über ihre Mutter. Hat sie ihnen selbstlose Liebe gezeigt? Hat sie ihnen also aktiv etwas Gutes getan, unabhängig davon, ob ihre Liebe erwidert wird oder sie es verdient haben? Und das alles nicht motiviert wegen persönlicher Vorteile, Gefühle oder Erwartungen. Wenn ja, woher glauben Sie, kam das? Es ist zumindest genau die Liebe, die Gott uns Menschen gegenüber bringt. Oder haben Sie Freunde, die Ihnen eine Liebe gezeigt haben, die weit über das Erwartbare hinausging? Dann würde ich über das Gewissen sprechen. Quält es Sie manchmal nachts, wenn Sie ungeduldig oder gemein waren? Was glauben Sie, ist das? Wir müssen innehalten und ehrlich fragen, habe ich es wirklich versucht und absolut nichts ist passiert? In den meisten Fällen ist das einfach nicht wahr. Ich gebe zu, Gott wartet auf den richtigen Zeitpunkt. Es gibt eine Wartezeit. Eine der Früchte des Geistes ist Geduld und wir müssen Gott in seiner Zeit wirken lassen. Aber Gott hat, da bin ich mir sicher, den meisten Menschen unzählige Hinweise auf seine Liebe gegeben. Wenn Sie mir jemanden bringen, der sagt, ich habe noch nie Liebe erfahren, dann zeigen Sie ihm Liebe und widerlegen Sie seine Behauptung.
Ich vermute, dass viele Leute vielleicht auf ein Wunder oder irgendein ganz besonderes Ereignis warten. Vielleicht ist das die Art von Antwort, die sie von Gott erwarten. Ja, Jo,
Das ist gut möglich. Die Leute sagen die seltsamsten Dinge, oft ohne gründlich darüber nachgedacht zu haben. Unsere Aufgabe als Christen ist es, dann zu sagen, Moment mal, schauen wir uns die tatsächlichen Erfahrungen doch mal genau an. Und denken Sie daran, Gott hat keine Eile. Wir vielleicht schon, aber Gott ist geduldig. Er will, dass wir verantwortungsvolle Geduld lernen und nicht wie nervöse Kinder sofortige Antworten verlangen. Das ist kein Vertrauen, das ist Manipulation. Man kann solche Leute oft fragen, was wären sie denn bereit, Gott im Gegenzug zu geben? Wären sie denn eigentlich bereit, wenn sich herausstellen sollte, dass das mit dem Gott, der sich uns in Jesus offenbart, wirklich stimmt, wären sie dann bereit, sich selbst hinzugeben? Oder suchen sie nur eine Antwort auf eine intellektuelle Frage, die da heißt, gibt es Gott? Das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
Du deutest ja an, dass Gott Leid manchmal zulässt, um Menschen für sich empfänglich zu machen. Für viele ist aber genau das der größte Stolperstein. Wie kann ein Gott, dessen Wesen reine Liebe sein soll, schreckliches Leid als eine Art pädagogisches Mittel benutzen?
Ja, eine gute Frage. Hier müssen wir sehr genau sein und unterscheiden zwischen Leid auf der einen und Bösem auf der anderen Seite. Was meine ich damit? Ich glaube nämlich nicht, dass jedes Leid automatisch böse ist. Vieles davon ist gut. Ein Schmerz beim Sport kann zum Beispiel gut sein, weil man weiß, dass er einen am Ende stärken wird. Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass alles Leid per se böse ist. Eine ganz andere Frage ist, ob Gott Böses verursacht. Meine Antwort darauf ist, nein, natürlich nicht. Gott ist vollkommen gut. Aber was ist mit schrecklichem Übel wie dem Holocaust? Ich glaube nicht, dass Gott ihn verursacht hat. Das waren die Nazis. Aber Gott hat ihn zugelassen. Man kann nicht leugnen, dass Gott schreckliches Leid zulässt. Manchmal können wir die Gründe dafür erahnen, aber oft eben nicht. Im Lukas-Evangelium wird Jesus genau das gefragt, als ein Turm auf Menschen stürzt. Aber Jesus geht nicht auf den Köder ein. Er lenkt das Thema um und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das ist ein brillanter Schachzug. Er sagt damit im Grunde, erwartet ihr wirklich alle Absichten Gottes hinter seinem Zulassen des Bösen zu verstehen? Hiob selbst musste am Ende sagen, was für ein Narr war ich zu denken, ich könnte Gottes Wege verstehen. Genau das sollte auch unsere Haltung sein. Warum sollte ich annehmen, dass ich alle Gründe Gottes verstehe? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber das widerlegt nicht die Beweise, die Gott uns für seine Güte an anderer Stelle gibt. Was Jesus in diesem Moment tut, ist zu sagen, kümmert euch um das Wichtigste zuerst, und das ist die eigene und persönliche Umkehr zu Gott. Wenn diese Beziehung stimmt, dann können wir vielleicht über den Rest reden. Also, ja, Gott lässt schreckliches Übel zu. Er verursacht es nicht, aber er lässt es zu. Und er erklärt uns nicht immer seine genauen Gründe. Aber er hat einen übergeordneten Plan angekündigt. Er will am Ende zeigen, dass er selbst für das schlimmste Übel Wiedergutmachung schaffen kann. Darum geht es bei der Auferstehung. Gott stellt sich in Jesus dem Schlimmsten, einer brutalen Kreuzigung. Aber Gottes Liebe ist stärker. Sie lässt sich nicht auslöschen. Die Frage ist nur, vertrauen wir ihm, dass er das tun wird?
Danke, ich finde, das ist ein sehr guter Blick auf die Frage nach dem Leid. Hier noch eine letzte Frage. Du sagst ja, dass der Beweis für Gott in der gelebten Güte unter uns Menschen sichtbar wird. Was aber soll ein Suchender tun, wenn er vor allem auf heuchlerische und schlechte Christen trifft? Davon gibt es ja leider auch nicht wenige.
Wir tun das, was Jesus getan hat. Es ist keine Frage, ob wir solchen Christen begegnen, wir werden es tun. Diese Welt ist noch nicht erlöst und die Kirche auch nicht. In ihr und auch in uns selbst tobt dieser Kampf zwischen der Neigung zum Bösen und der Neigung zur Jesus-ähnlichen Güte. Was sollen wir also tun, Uns wird gesagt, was wir tun sollen. Wir sollen Jesus nach Gethsemane folgen, unsere Bitten vor Gott bringen. Nimm diesen Kelch von mir, aber dann das wichtigste Wort hinzufügen, aber. Ich will das nicht, ich will einen anderen Plan, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Und das bedeutet normalerweise, die Frucht des Geistes zu leben, deine Feinde zu lieben, auch die Heuchler um dich herum, auch die, die du nicht ausstehen kannst. Du musst diese Liebe zeigen, so wie Jesus sein Leben für uns gab, als wir noch seine Feinde waren. Unsere Aufgabe ist es, den Blick auf Jesus zu richten und zu tun, was er tut. Und was er tut, ist sehr klar. Lies einfach die Bergpredigt in Matthäus 5. Dann weißt du haargenau, was zu tun ist. Bete für deine Feinde, segne sie, zeige, wer Gott wirklich ist. Die Antwort ist klar, wenn wir uns nicht von all den Nebenschauplätzen ablenken lassen. Tja.
Paul, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen haben, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und an dieser Stelle auch noch die Buchempfehlung für dein neues Buch God on Trial, was bald rauskommt. Und an unser Publikum. Natürlich sind wir wie immer an euren Gedanken zu diesem Thema und zur heutigen Folge interessiert. Ihr könnt uns wie immer über die üblichen Kanäle erreichen. Und wir freuen uns sehr, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.